Ja, ich darf am Mikrofon begrüßen den Herrn Michael Nahm, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Eine Frage vorneweg. Vielleicht können Sie Ihr Institut mit ein paar Worten vorstellen. Es ist vielleicht nicht allen so bekannt.
Das stimmt, das Institut war wahrscheinlich mal bekannter, denn es wurde ja gegründet vom ehemaligen auch Psychologieprofessor Hans Bender, der auch in Freiburg seinerzeit ja als der Spukprofessor bekannt war, da auch viele Vorlesungen gehalten hat. Und also auch heute, wenn man so mit Leuten der älteren Generation, Bürgern von Freiburg spricht, die haben dann schon noch von Hans Bender irgendwas gehört und waren vielleicht sogar in der einen oder anderen Vorlesung von ihm. Also das Institut wurde, wie gesagt, von Hans Bender gegründet in den 50ern, hatte schon damals im Grunde so den Auftrag und das Selbstverständnis, sich so den Grenzgebieten der Psychologie und des menschlichen Erlebens zuzuwenden, diese zu erforschen. Großes Stichwort in dem Zusammenhang ist die Parapsychologie. Auch wenn also dieses Wort nicht im Namen unseres Institutes steckt, wird es von vielen auch oder wurde es auch früher immer schon als das Freiburger Institut für Parapsychologie bezeichnet. Also das sind so die Kernaspekte, die dieses Institut abdeckt und mit ja, wissenschaftlichen Methoden im Grunde versucht zu erforschen. Stichwort Telepathie, Hellsehen, Psychokinese bis hin eben zu Spukphänomenen, andere außergewöhnliche Erfahrungen, aber auch gerade in den letzten Jahren wirklich auch mit psychologischen Themen befasst ist, die dann schon mehr in den Mainstream hinüberweisen, wie ungewöhnliche Zeitwahrnehmungen und andere Sachen. Also all diese Dinge werden bei uns abgedeckt.
Wenn ich den Eindruck habe, bei mir zu Hause spukt es, beziehungsweise ich sehe Gespenster, kann ich mich dann an Sie wenden oder an Ihre Beratungsstelle? Welche Möglichkeiten hätte ich dann?
Genau, also Sie können sich auf jeden Fall ans Institut wenden, wenn Sie nähere Informationen zu solchen Erfahrungen gerne hätten oder vor allen Dingen, wenn es eben Erfahrungen sind, die Sie in der einen oder anderen Weise belasten, verunsichern, die Sie nicht einschätzen können. Und dafür gibt es eben an unserem Institut, Sie haben es selbst schon angesprochen, eigens eine Beratungsstelle, wo verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch dafür ausgebildet sind, solche Themen zu behandeln, sich mit Leuten zu beschäftigen. Man kann da anrufen, man kann, auch wenn man jetzt hier aus der Umweltwährung Nähe kommt, aus Freiburg kommt, auch vorbeikommen, Termin ausmachen. Man kann per Online, also E-Mails erstmal Kontakt aufnehmen. Aber genau, es gibt bei uns diese Beratungsstelle, wo man sich eben hinwenden kann, wenn man außergewöhnliche Erfahrungen gemacht hat.
Wie sieht es denn aktuell aus? Gibt es viele aktuelle Fälle des Spuks, des Gespenstertreibens?
Ja, das ist auch immer so ein bisschen eine Definitionsfrage. Also was ist jetzt eigentlich Spuk? Und wenn ich jetzt so mal auch in die klassische Literatur zurückschaue oder auch die Fälle, die wir in unserem Buch beschrieben haben, dass dann jetzt eine weiße Frau auf dem Kolumbi-Schlösschen sich zeigt oder es zu poltergeistartigen Phänomenen kommt, dass Hände sich zeigen und also diese klassischen Phänomene einfach beobachtet werden oder sich ereignen. Das gibt es schon auch, aber es ist, würde ich mal sagen, eher die Minderheit. Was heute eher berichtet wird, würde ich sagen, sind, oder vor allem, dass es solche langanhaltenden Fälle gibt, ne, wo also Dinge über einen ganzen Zeitraum von Wochen und Monaten hinweg sich erstrecken und so. Das ist eher selten der Fall. Man findet schon immer wieder Berichte, wonach also Leute recht vereinzelt ungewöhnliche Erfahrungen machen, vielleicht im Zusammenhang mit dem Ableben eines Familienangehörigen oder so. Man findet auch relativ häufig als Meldungen so elektronische Fehlfunktionen von Geräten, die als seltsam oder unerklärlich wahrgenommen werden, all solche Dinge, telepathische Sachen, hellseherische oder auch vorahnungsmäßige Erfahrungen. Also das sind eigentlich, denke ich mal, so Berichte, womit die Leute dann unterm Strich eher sich bei der Beratungsstelle melden, als jetzt mit klassischen Spukphänomenen, wie man sie aus Filmen oder der klassischen Literatur kennt.
Sie haben ja zusammen mit Uwe Schellinger im Rahmen des Stadtjubiläums der Stadt Freiburg das Buch herausgegeben, Freiburgs Gespenster, Spuk und Geister in der Stadt von 1800 bis heute. Da gibt es viele Geschichten, 43 Geschichten, wie gesagt, von 1800 bis heute. Ich greife mal die erste raus, praktisch um 1800, wo es um einen feurigen Geist ging, der die Freiburger Behörden beschäftigt hat. Letztendlich bis in die Neuzeit 2020 zu den Geisterspielen im Fußball. Vielleicht können Sie zu der Entstehung kurz was sagen, der Geschichte 1800 wie Sie auch an die Materialien gekommen sind, wie Sie das aufgearbeitet haben.
Also letztlich der Aufhänger des ganzen Projektes war ja das Stadtjubiläum, was letztes Jahr 2020 stattgefunden hat. Freiburg feierte den 900-jährigen Geburtstag. Und im Rahmen dieses Stadtjubiläums gab es ja eine Vielzahl von Projekten, die sich eben Freiburg als Stadt gewidmet haben, auch einige historische Projekte. Und unsere Idee war eben auch, ja, natürlich vor dem Hintergrund der bei unserem Institut so bearbeiteten Themen, dann mal auch da historisch einen Blick auf Freiburg zu werfen in Hinsicht, ja, was hat es eigentlich an parapsychologischen, ungewöhnlichen Phänomenen in diesen 900 Jahren denn gegeben? Und das wollten wir geschichtlich einfach aufarbeiten, darstellen und haben dann sehr schnell gemerkt, das läuft aus dem Grunde wirklich auf Spukphänomene, Gespenster und so weiter heraus. Das sind so die Themen, die eigentlich am zuverlässigsten sich durch die Jahrzehnte oder wenn man will auch durch die Jahrhunderte letztlich überliefert haben. Aber auch da haben wir dann im Zuge unserer Quellenrecherche festgestellt, das setzt so richtig eben erst ab 1800 ein, dass man da auf eine Vielzahl von Quellen zurückgreifen konnte. Wir haben auch ein paar ältere Quellen gefunden, die noch auf die Zeit davor datieren, aber das waren nur sehr vereinzelt, sehr wenige. Deswegen haben wir gedacht, na, das ist jetzt eine runde Sache, wenn wir einfach wirklich mit diesem Jahr 1800 beginnen und dann diese Quellen bis in die Neuzeit behandeln.
Autor ist ja der Alban Stolz, der ja umstritten ist, dessen Denkmal ja auch auf Druck unter anderem vom Kulturbürgermeister von Kirchbach umgesiedelt wurde in den Garten von der Konviktstraße her. Welche Rolle haben denn diese Erkenntnisse bei Ihrer Arbeit gespielt?
Na, Erkenntnisse, also Sie meinen jetzt von Alban Stolz, seine Erfahrungen oder eher
ja, die oder Umsiedlung seine, betreffend? Auch vor allen Dingen seine antisemitischen Aussagen oder auch Texte, die er verfasst hat.
Naja, wir sind jetzt ja in unserem Projekt wirklich fokussiert vorgegangen mit wirklich dem Ziel, diese gespenstischen Geschichten zu finden und wieder auch darzustellen. Das heißt, der ganze Kontext drumherum, wie jetzt zum Beispiel Alban Stolz antisemitische Äußerungen, die ja zweifelsohne vorhanden sind, haben wir da jetzt nur ganz am Rande gestreift, weil sie letztlich nicht wirklich Thema waren. Aber einer meiner Co-Autoren, der Uwe Schellinger, hat sich diesem Thema ja schon auch ausführlich gewidmet, auch darüber publiziert. Von daher ist das natürlich, es ist einfach so, dass das so ist. Und man muss auch berücksichtigen, dass diese Umsiedlung ja eben vor diesem Hintergrund geschehen ist. Wir haben jetzt auch eine zweite Auflage dieses Buches herausgegeben, weil wir ein paar Fehler entdeckt haben, ein paar Sachen korrigiert haben und vor allen Dingen war es schon vergriffen. Das heißt, wir mussten nachdrucken und da ist zum Beispiel jetzt auch diese Büste, die Sie gerade angesprochen haben, wo hier noch im Titel, also als Titelunterschrift steht, dass sie vor der Konviktkirche steht, schon auch so bezeichnet, dass sie umgesiedelt wurde, eben aufgrund dieser Erkenntnisse und dieses Drucks und dass sie jetzt im Garten, dieser Borromeum heißt er, glaube ich, dass sie eben jetzt dort letztlich aufgestellt worden ist.
Das Buch haben Sie angesprochen nochmal. Wo ist denn das erhältlich?
Ja, also wir haben das zunächst im Selbstverlag gedruckt und diese ersten Exemplare, die wir gedruckt haben, die waren tatsächlich auch in Buchhandlungen erhältlich. Da haben wir dann die Bücher selbst hingetragen und so weiter. Man konnte sie auch bei uns im Institut erstehen und auch in dem Container, der ja für das Stadtjubiläum extra am Platz der alten Synagoge aufgestellt worden ist. Aber all das geht zurzeit natürlich nicht, weil ja eben aufgrund der Verkaufsbeschränkungen der Corona-Pandemie diese Geschäfte alle, auch dieser Container, gar nicht geöffnet haben. Das heißt also, man wird schon dieses Buch auch wieder über den Buchhandel beziehen können. Es hat jetzt auch eine ISBN-Nummer erhalten in der Neuauflage. Aber natürlich müssen diese Bücher auch erstmal wieder in die Buchgeschäfte getragen werden. Ja, also man wird sie dann auf jeden Fall dort bestellen können. Und ein guter Ansprechpartner ist auch immer eben das Team des Stadtjubiläums, die sich da sehr zuvorkommend und auch sehr interessiert an unserem Projekt immer gezeigt haben.
Herr Nahm, danke mich für die Informationen über das Institut, über Ihre Arbeit zu der Beratungsstelle.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung, das hier kurz vorstellen zu dürfen und für Ihr Interesse an unserer Arbeit.